Zu unserem Thema Christsein mit vollem Risiko. Christsein mit vollem Risiko, das ist das Motto, unter dem diese Bibeltage stehen. Endlich wieder zu Hause. Nach 119 Tagen Einzelhaft, ohne Tageslicht, im berühmten Gefängnis des Geheimdienstes von Venezuela in Caracas, konnte der deutsche Journalist Billy Sixt jetzt am Montag, viele werden das mitbekommen haben, endlich wieder in Deutschland landen. Seine Eltern haben ihn überglücklich in die Arme geschlossen am Flughafen Berlin-Tegel. Einige Journalisten waren da. Wochenlang hatten sie für die Freilassung von Billy Sixt gekämpft, unterstützt weniger von politischer Seite, aber von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Es war nicht die erste Inhaftierung, die der mutige Reporter für seine Recherchen erleiden und durchhalten musste. Bereits im Dezember 2012 war er in Syrien entführt und festgesetzt worden und kam dann erst nach zermürbenden 2,5 Monaten mit Hilfe der russischen Botschaft wieder frei. Billy Sixt hat darüber ein Buch veröffentlicht, Marsch ins Ungewisse, gefangen im Syrienkrieg. Und im Vorwort zu diesem Buch schreibt die Journalistenlegende Peter Scholl-Latour: Der Bürgerkrieg in Syrien ist wohl der tückischste. Es gehörte also ein beachtlicher Mut dazu, wenn Billy Sixt ganz auf sich gestellt sich diesen extremen Gefahren aussetzte. Entgegen so vielen tendenziösen Darstellungen hat Sixt ein ausgewogenes und glaubwürdiges Bild von den chaotischen Zuständen in der Levante entworfen. Man wünscht sich, dass ähnliche Einsatzbereitschaft häufiger anzutreffen wäre. 2013, 2019 und jetzt nach einer Pressekonferenz fragt ihn ein Journalist vor wenigen Tagen, ja und reicht's Ihnen denn jetzt nicht langsam? Zweimal inhaftiert, zweimal diese Ungewissheit. Und er hat gesagt, nein, ich mache weiter. Journalismus mit vollem Risiko. Und unser Motto lautet nun Christsein mit vollem Risiko. Und die Frage ist, wie viel sind wir bereit zu riskieren? Wie viel bist du bereit zu riskieren? Hier noch einmal ein kurzes Porträt. Billy Sixt mit seinen Eltern und dann am nächsten Tag in der Pressekonferenz. Wie viel bist du bereit einzusetzen? Christsein mit vollem Risiko. Nun könnte jemand fragen, ja bitte, wo soll denn das Risiko des Christseins liegen? Manche würden ja eher sagen, dass Christsein dient der Vermeidung von Risiken. Verstehen nicht manche den Glauben eher als eine Absicherung für schwierige Zeiten, denn als Risiko? Haben nicht die Gegner des christlichen Glaubens immer wieder ihren Finger in diese Wunde gelegt, dass sie gesagt haben, das Christentum ist die große Beruhigungspille. Es ist das Luftschloss. Es ist die erträumte Fluchtburg, in die man sich zurückziehen und flüchten kann vor der grauen Wirklichkeit. Ist nicht das der Vorwurf? Hat der Marxismus nicht gesagt, Christsein, das ist das Opium des Volkes, womit sie sich beruhigen, womit sie sich vertrösten? Und wiederholt hat diesen Vorwurf ja bekanntlich Stephen Hawking in einem Interview mit The Guardian. Da sagt er, es gibt keinen Himmel und es gibt kein Leben nach dem Tod. Das ist nur ein Märchen für Leute, die Angst haben vor der Dunkelheit. Stephen Hawking und sein Kollege John Lennox, ebenfalls Mathematiker, ebenfalls Professor, seines Zeichens aus Oxford, hat gezeigt, dass man diesen Spieß auch ganz einfach umdrehen kann. In einer Rede vor britischen Parlamentariern sagte Lennox, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Nicht das Christentum ist ein Märchen für Leute, die Angst haben vor der Dunkelheit, sondern der Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Der Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Und man könnte an die Stelle von Marx' Formulierung eine neue Formel setzen, Atheismus als Valium des Volkes. Atheismus als Valium, als Beruhigungsmittel des Volkes. Viele Menschen wollen gerne glauben, dass es keinen Gott gibt. Denn andernfalls wären sie ja plötzlich nicht mehr allein mit ihrem Leben. Andernfalls wären sie nicht mehr allein im weiten Universum. Andererseits gäbe es keine unbestechliche Instanz, vor der sich jeder verantworten muss. Gott ist das große Risiko für die Atheisten. Aber Gott ist nicht nur ein Risiko für Atheisten, sondern auch für die Menschen, die anfangen, sich Gott zu öffnen und nach Gott zu fragen. Auch für die ist er ein Risiko. Und das werden wir in diesen Versen, die an diesem Wochenende vor uns liegen und auf die wir uns freuen können, das werden wir spüren. Das wird uns Matthäus immer wieder einschärfen gewissermaßen. Die Nachfolge Jesu ist der Ruf in ein Leben, das uns von der sicheren Tribüne mitten in die Arena holt. Aus der Zuschauerperspektive mitten in den Kampf. Lebendiger Glaube ist eine persönliche Beziehung zu Jesus, die wir nur ganz oder gar nicht leben können. Und der Herr, an dem die Christen hängen, der reißt uns in eine neue Existenz hinein, bei der wir unser Leben nicht mehr selbst in der Hand haben. In eine Existenz, bei der wir über unsere Wege nicht mehr selbst bestimmen können, sondern ganz von ihm abhängen. Und das bedeutet Christsein mit vollem Risiko. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt und dann gehörst du nicht mehr dir selbst. Und genau darauf bereitet Jesus seine Leute in diesen Worten vor. Das haben wir auch beim letzten Mal schon gehört in Matthäus 16, Vers 24 und 25. Und da haben wir diese Verse schon ausgelegt, Matthäus 16, 24 und 25, wo Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Christ sein mit vollem Risiko. Jesus ruft uns in ein Leben hinein, das auf den ersten Blick fremd und bedrohlich erscheint. Und das merkt man bei den Jüngern auch, dass sie das spüren. Fremd und bedrohlich. Warum? Weil Jesus genau das Leben als erstrebenswert und erfüllend bezeichnet, was die Mehrheit und der Zeitgeist um uns herum für gefährlich und glückszerstörend hält. Und umgekehrt. Weil die Mehrheit und der Zeitgeist um uns herum genau das für erstrebenswert und erfüllend hält, was in den Augen Jesu gefährlich und falsch und glückszerstörend ist. Jesus ist nicht kompatibel. Jesus kehrt alles um. Das ist die große Überschrift über unserem Kapitel heute Vormittag. Und jetzt hoffe ich, dass mein Präsenter hier wieder arbeitet, der verweigert ein bisschen den Dienst. Müssen wir mal gucken, Thomas wird sicherlich irgendwas einfallen. Eben bei der Generalprobe hat noch alles geklappt. Ich weiß auch nicht, worüber der sich beschwert. Also, wir machen mal weiter in der Hoffnung. Oh, danke schön, Daniel, wunderbar. Jetzt probieren wir mal, ob Ihre Technik etwas robuster ist als meine. Ja. Hat er sich? Ja, wunderbar, hervorragend. Man braucht nur die richtigen Helfer. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal zurück. Sehen Sie, der hat nämlich die ganzen Dinge schon geleistet. Also, Jesus kehrt alles um. Dankeschön. Das ist die Überschrift zu unseren beiden Kapiteln heute Vormittag. Jesus kehrt alles um. Und zwar damals wie heute. Das ist keine Frage von modern oder altmodisch, sondern das ist eine Frage von göttlich oder menschlich. Und ihr Lieben, in den folgenden Matthäus-Kapiteln, da werden jetzt lauter Szenen vor uns ablaufen. Lauter kurze Szenen, in denen Jesus eine Provokation nach der anderen formuliert. Jesus kehrt alles um. Und er wird dabei immer sehr persönlich. Es geht um Ehe, es geht um Sexualität, es geht um Geld, es geht um menschliche Ehre. Und es geht immer um die eine Frage, willst du dein Leben verwenden oder willst du dein Leben verschwenden? Ihr habt alle in den Mappen eine Gliederung für unsere Vorträge und ich denke, ihr werdet sie auch für diesen Vortrag schon gefunden haben. Verschwenden oder verwenden? Bist du bereit, volles Risiko für Jesus zu gehen? Bist du bereit, dich ganz festzulegen? Oder hältst du dir immer noch ein Hintertürchen offen? John Piper hat es so formuliert. Er hat gesagt, wenn wir uns vor dem Risiko drücken, um unser Leben sicher und bequem zu führen, dann werden wir unser Leben verschwenden. Darf ich das nochmal zitieren? Wenn wir uns vor dem Risiko drücken, um unser Leben sicher und bequem zu führen, dann werden wir unser Leben verschwenden. Wer sein Leben nicht riskiert, der verschwendet es. Und das ist die Frage, die du an diesem Wochenende beantworten musst. Willst du dieses eine Leben, das du hast, willst du es verwenden oder verschwenden? Willst du es für Jesus verzehren oder vergeuden? Viel Zeit ist nicht mehr bis Jerusalem. Das war's jetzt für Galiläa und wir fangen an. Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Jenseits des Jordans. Was für uns ein Jahr zurückliegt, nämlich die letzten Bibeltage im März, das war für die Jünger gestern. Ihr habt in euren Mappen auch eine Gesamtskizze der gesamten Abfolge des Matthäus-Evangeliums. Und was jetzt läuft und was eingeläutet wird gewissermaßen mit diesem Vers, ist die endgültige Vorbereitung auf Jerusalem, auf die Passion, auf alle Ereignisse danach und auf die Zeit nach der Auferstehung. Zwischenzeitlich waren die Jünger nochmals in Philippi geblieben, also irgendwie versagt unsere PowerPoint, wir machen das auch ohne, wir müssen uns eben jetzt besonders viel Vorstellungskraft entwickeln. Zwischenzeitlich waren die Jünger nochmal in den Norden gegangen mit Jesus nach Caesarea Philippi und dann hatte er eins nach dem anderen abgeschlossen, was öffentliche Veranstaltungen bedeutet und kümmert sich jetzt vorwiegend um seine Leute. Er nutzt die Zeit, um mit ihnen alles noch vorzubesprechen, was dringend nötig ist. Und deshalb sind diese Kapitel auch so dicht. Und es ist unsere große Herausforderung, dass wir einerseits versuchen, den Überblick über diese zwei Kapitel zu geben. Mir schrieb eine Mitarbeiterin diese Woche noch eine wunderbare SMS. Sie schrieb, ich habe gerade die beiden Kapitel gelesen und ich staune, was da alles drinsteckt. So eine Dichte. Ich bete dafür, dass Gott ihnen die Weisheit gibt, das gut zu bündeln. Und das ist genau die Aufgabe. Ich habe gesagt, diese Schwester ist ein homiletisches Naturtalent. Und es ist wichtig, dass wir einerseits diesen Zusammenhang erkennen und dass wir andererseits aber auch die Einzelheiten verstehen. Und ein kleiner Trost besteht vielleicht darin, dass wir in unserer Markus-Reihe momentan in Kapitel 10 sind und ab nächsten Sonntag, das hat Gott so gefügt, das kann man ja nicht so planen, einen Text nach dem anderen auslegen, der parallel ist zu Matthäus 19 und Matthäus 20. Das heißt, über unsere Homepage beg-hannover.de können Sie dann ab nächster Woche sozusagen die ausführlicheren Versionen zu den Paralleltexten bei Markus studieren. Aber uns ist es jetzt wichtig, wir müssen gucken, was will das Evangelium als Ganzes uns an dieser Stelle sagen, damit dann jeder Einzelne für sich die Einzelheiten weiter studieren kann. Jesus kehrt alles um und hier haben wir nochmal einen Blick auf den See Genezareth und machen uns klar, dass Jesus jetzt also von Galiläa im Norden Galiläa AD sagt und durch Perea zieht. Und weil das mit der gleichen Farbe gekennzeichnet ist, kann man sehr gut sehen, dass das ein Verwaltungsbezirk war, der unter der Führung von Herodes Antipas stand. Das wird gleich wichtig werden. Also Galiläa, Perea und dann geht es über Perea weiter, über Jericho nach Jerusalem. Das wird der Weg sein, auf dem wir Jesus heute folgen und versuchen zu verstehen, was da passiert. Jesus kehrt alles um. Und das ist schon damals so empfunden worden, gegen den Trend, der sich schon immer gegen Verbindlichkeit sträubte, setzt Jesus Treue auf Lebenszeit. Das ist das Erste. Treue statt Trend, Ehe lebenslänglich. Und hört, wie der Herr diesen Zusammenhang beschreibt. Da traten zu ihm die Pharisäer, Vers 3, und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Für diese Diskussion war Perea ein ausgesprochen heißes Pflaster und die Frage der Pharisäer entlarvt sich schnell als eine Fangfrage. Warum? Herodes Antipas. Herodes Antipas stand bezüglich seiner Eheethik manchem aktuellen deutschen Politiker kaum nach. Er war zunächst verheiratet gewesen mit einer Tochter des Nabatäer-Königs, hatte sich scheiden lassen, um dann Herodias zu heiraten. Und diese Herodias war nicht irgendeine Frau, sondern ein sehr spezieller Fall. Sie war eigentlich die Frau seines Halbbruders Herodes Philippus. Also Herodes Philippus war der Halbbruder von Herodes Antipas. Sie war gewissermaßen seine angeheiratete Schwägerin, wenn man so will. Diese Herodias war selber geschieden und sie kam aus seiner Blutsverwandtschaft. Sie war seine Nichte. Und nach jüdischem Verständnis, nach jüdischem Gesetz war es also eine Blutschande, sie zu heiraten. Wie empfindlich Herodes und vor allem Herodias auf das Thema reagierte, hatte Johannes der Täufer grauenvoll am eigenen Leibe erfahren müssen. Sie sorgte bei passender Gelegenheit für seine Ermordung, weil er dem Herodes Antipas gesagt hat, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und jetzt ist es verständlich, dass die Gegner Jesu eine willkommene Gelegenheit wittern, ihn aufs Glatteis zu führen. Ist's erlaubt, dass ein Mann sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Sie versuchten ihn, sie wollen ihn reinlegen, heißt das. Vielleicht lässt Jesus sich ja verleiten, die Ehe des Antipas zu kommentieren. Oder er verliert im Volk an Sympathie durch seine Strenge oder er verstrickt sich in Widersprüche zum Gesetz. Hier gab es viele Minen, auf die Jesus treten konnte. Und wie geht unser Herr die Sache an? Zunächst bekräftigt er die Schöpfungsordnung, wie wir das gehört haben. Im Anfang schuf Gott sie als Mann und Frau, zwei Geschlechter, ein Mann und eine Frau. Das ist die Antwort auf den Gender-Irrsinn. Und Jesus sagt nicht nur, dass die Ehe Gottes Schöpfungsordnung ist, sondern er sagt auch, wie sie gelebt werden soll. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, das heißt, er wird frei, eine neue Verbindung einzugehen. Er wird an seiner Frau hängen, vorbehaltlos. Er wird bereit sein, lebenslang mit ihr zusammenzuwachsen. Und das Ergebnis ist, dass die beiden ein Leib sein werden. Eine Einheit körperlich, eine Einheit seelisch, eine Einheit geistig. Es entsteht also eine völlig neue Einheit, eine völlig neue Wirklichkeit, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Und in diesem Konzept, sagt Jesus, hat auch die körperliche Gemeinschaft, die Sexualität eine starke Bedeutung für die Ehe. Die Sexualität dient nach biblischem Verständnis eben nicht nur der Zeugung von Nachkommen, sondern auch der gegenseitigen Beglückung, dem seelischen Zusammenwachsen, der Vertiefung des Vertrauens. Sexualität ist ein wichtiges Bindemittel innerhalb der Ehe und bleibt dieses auch. Und darum betont Gottes Wort, dass dieser körperliche Bereich in die Ehe und eben nur in die Ehe hineingehört. Nicht, weil Gott den Unverheirateten etwas vorenthalten wollte, sondern weil die Sexualität den Schutzraum und die Geborgenheit der Ehe braucht, um sich wirklich entfalten zu können. Treue statt Trend. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist und bleibt Sünde. Und Gott schützt nun diese geniale Schöpfungsordnung mit einem klaren rechtlichen Rahmen, in den übrigens auch kein Staat hineinregieren darf. Und darum ist die Ehe nach Gottes Maßstab immer rechtsverbindlich, immer rechtsgültig, immer öffentlich. Es gibt kein Zurück und keine Kompromisse, bis das der Tod euch scheidet. Und so meint es übrigens auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 6, wenn es dort heißt Ehe und Familie. Und damit ist die Ehe gemeint, wie Jesus sie hier beschreibt, die Ehe, die in der, wie wir so sagen, jüdisch-christlichen Tradition steht. Und mit Familie sind nicht alle möglichen Patchwork-Kombinationen gemeint, sondern Vater, Mutter, Kind stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das ist Schöpfungsordnung. Das ist nicht irgendwie zufällig kulturgeschichtlich erwachsen. Nun, die politischen Machtverhältnisse in der Bundesrepublik haben dieses Konzept seit Jahren massiv unter Beschuss genommen. Wenn auch der Marxismus als Wirtschaftskonzept gescheitert ist, hat sich doch in der neomarxistischen Variante das Denken des Marxismus auf breitester Front durchgesetzt. Unsere Bundesrepublik ist von ihrer kulturell-geistigen Ausrichtung her marxistischer denn je. Ehe für alle, Frühsexualisierung in den Kindergärten, Genderismus und das alles kombiniert mit einer kämpferischen Abtreibungspraxis. Jesus kehrt alles um. Das galt aber bereits im ersten Jahrhundert, denn auch der Zeitgeist Israels brauste gegen die Schöpfungsordnung. Ein Ausleger schreibt, Gerd Meyer, im Talmud finden sich noch Spuren eines moralischen Verfalls in Israel, gerade um die Zeitenwende. Das zuchtlose Leben der Herodianer trug sicherlich dazu bei. Das waren also die Leute, die aus der Linie des Herodes stammten und in seinem Umfeld Positionen bekamen. Und genau an diesem Faden ziehen jetzt die Pharisäer, um Jesus zu provozieren. Sie sagen, du redest von der Unauflöslichkeit der Ehe. Hat er nicht, und jetzt stellen Sie das alttestamentliche Scheidungsrecht daneben, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben, um sich von ihr scheiden zu lassen? Und Jesus antwortet, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen, von Anfang an aber ist's nicht so gewesen. Die Pharisäer bringen also die Standardstelle ins Gespräch, nämlich 5. Mose 24. Sie haben diese Bibelstellen auch größtenteils notiert auf der Rückseite des Begleitblattes. Allerdings reißen sie das Zitat aus dem Zusammenhang und tun so, als ob Scheidung völlig unproblematisch wäre. Hauptsache, man macht keinen juristischen Fehler. Das war damals auch die Mehrheitsmeinung bei den meisten Juristen, bei den meisten Theologen. Das muss nur korrekt ablaufen, es muss ordnungsgemäß gehandelt werden und dann können die Geschiedenen auch jederzeit wieder heiraten. Und Jesus sticht nun in diesen Luftballon hinein und erinnert an die Absicht und an den Kontext von 5. Mose 24. In Israel war eine chaotische Scheidungspraxis eingerissen. Und um diese Willkür einzudämmen und um die Hemmschwelle für eine Scheidung anzuheben, hatte Gott diese Regelung mit dem Scheidebrief eingeführt als soziale Absicherung für die Frau. Und damit hat er nicht die Scheidung gut geheißen, damit hat er keinen Freibrief für schnelle Scheidungen erteilt. Und Gottes grundsätzliches Urteil steht in Malachi 2, Vers 16, wo der erste Satz von Malachi 2, Vers 16 in der besten Übersetzung heißt, Gott sagt, ich hasse Scheidung. Der Rabbi Hillel sah das wesentlich lockerer, wenn die Frau das Essen anbrennen ließ, war das schon ein Scheidungsgrund. Und Jesus bringt nun eine eindeutige Klärung. Er sagt, was aktuell praktiziert wird hier im Israel des ersten Jahrhunderts, ist Missbrauch von 5. Mose 24. Gottes ursprünglicher Wille hat die Scheidung völlig ausgeschlossen. Und jetzt, wo mit mir das Reich Gottes gekommen ist, tritt dieser ursprüngliche Schöpfungswille wieder in Kraft. Und deswegen geht es so weiter, unser Text. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und das ist der nächste Punkt, den wir hier sehen, das neutestamentliche Scheidungsverbot. Das ist begründet in einer Position. Paulus macht deutlich in Epheser 5, und das liegt ganz auf der Linie dessen, was Jesus sagt, dass die herausragende Bedeutung der Ehe darin besteht, dass sie ein Abbild ist für die unverbrüchliche Treue, die zwischen Jesus und seiner Gemeinde besteht. Das ist die eigentliche Funktion der Ehe. Sie soll die Unzerstörbarkeit des Treueverhältnisses Christi zu seiner Gemeinde darstellen. Und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund für die Eindeutigkeit, mit der Jesus Scheidung ausschließt. In Lukas 16, Vers 18 sagt er, Wiederheirat nach Scheidung ist Ehebruch. In Markus 10, Vers 11 bis 12 sagt er das Gleiche. In Matthäus 5, Vers 32 sagt er, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. In 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11 gehen die Aussagen von Paulus in dieselbe Richtung. In 1. Korinther 7, Vers 39 sagt Paulus, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten. Und in Römer 7, Vers 2 lesen wir ebenfalls, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Und auch hier in unserem Text, in Matthäus 19, sagt Jesus, wer sich von seiner Frau scheidet und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also nochmal. Scheidung ist noch nicht Ehebruch und Scheidung bedeutet auch noch nicht endgültige Auflösung der Ehe. Aber was meint Jesus jetzt mit dieser Ausnahmeklausel, die wir nur in Matthäus 19 haben und in Matthäus 5? Da sagt Jesus, lesen wir es nochmal, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen, und da steht im Griechischen Porneia. Es sei denn, wegen Porneia und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Was ist mit Porneia hier gemeint? Die Tradition, die etwa von Erasmus herkommt und die dann teilweise von den Reformatoren übernommen wurde, übersetzt Porneia mit Ehebruch. Und schlussfolgert dann, also wenn einer der beiden Partner Ehebruch begeht, dann ist noch die Frage, in welcher Zuspitzung, in welcher Grundsätzlichkeit, und daran sieht man schon wieder, wie schwer das zu beurteilen wäre, dann ist in diesem Fall, so wird in dieser Position gesagt, die Scheidung legitim und die Wiederverheiratung erlaubt. Also, wenn einer der Partner Ehebruch begeht, ist die Scheidung legitim und die Wiederverheiratung erlaubt. So haben es größtenteils die Reformatoren unter dem Einfluss von Erasmus vertreten. So steht es auch etwa in der Westminster Confession, einem sehr konservativen puritanischen Bekenntnis aus dem Jahr 1647. Da heißt es in Artikel 24, im Fall von Ehebruch nach der Heirat ist es dem unschuldigen Teil erlaubt, eine Scheidung zu erwirken und nach der Scheidung einen anderen zu heiraten, als ob der schuldige Teil tot wäre. Und die Frage heißt, stimmt das? Ist das hier gemeint? Ist das hier gesagt? Löst Ehebruch eine Ehe auf? Was dagegen spricht, zunächst mal ist, dass die Bibel deutlich macht, dass auch Ehebruch vergeben werden kann. Denken wir an den Propheten Hosea, der eine ehebrecherische Frau wieder aufnehmen soll als Zeichen, Hosea 3. Und nach biblischem Verständnis gilt, so wenig wie Geschlechtsverkehr die Ehe begründet, so wenig kann sexuelle Untreue eine Ehe vor Gott ungültig machen. Dann ein weiterer wichtiger Hinweis. Matthäus verwendet für Ehebruch ein anderes Wort als Porneia, nämlich er verwendet dafür das Wort Meucheia. Das ist jetzt natürlich eine Umschrift. Matthäus 15, Vers 19. Und Matthäus 15, Vers 19 steht dort neben Porneia. Also Jesus sagt, was kommt aus dem Herzen? Unter anderem Porneia und Meucheia. Also muss Porneia dort etwas anderes heißen als Ehebruch, weil Meucheia das klassische Wort für Ehebruch ist. Und Porneia verwendet Matthäus nur in Matthäus 5, Matthäus 19 und eben Matthäus 15. Also müssen wir weiter fragen, was kann Porneia dann bedeuten? Und wenn wir suchen, finden wir die hebräische Entsprechung in 3. Mose 18 und 1. Korinther 5, Vers 1. Porneia bedeutet eigentlich Unzucht. Das heißt, darunter finden sich alle möglichen Formen sexueller Verfehlung. Und darum, wenn jemand Porneia hier in Matthäus 19 als Ehebruch versteht und damit einen Weg zur Wiederverheiratung begründen will, muss man sehen, was dort geschieht. Dann verwendet man einen kleinen Einschub von diesen drei Wörtern, me epi porneia, dem man noch eine ungebräuchliche Bedeutung beimisst, weil Porneia eigentlich nicht Ehebruch heißt, um darauf eine Lehre aufzubauen, eine Ausnahmeregelung, die den breiten Befund der Bibel von Markus 10, Lukas 16, 1. Korinther 7, Römer 7 und so weiter vermeintlich in ein völlig neues Licht drückt. Und normalerweise ist es ja in der Bibelauslegung so, dass man versuchen muss, die unklaren Stellen von den klaren her zu lösen. Also fragen wir weiter, wie kann Jesus Porneia dann gemeint haben? Und daran sehen Sie, wie brisant Reihen sind, über die man predigt und auslegt, weil man freiwillig sonst sich solche Texte wahrscheinlich nicht raussucht. Gehen wir nochmal nach Perea zurück. Die Pharisäer wollen Jesus hereinlegen. Herodes Antipas hatte seine Nichte geheiratet, also eine Blutsverwandte. Im Alten Testament waren diese sogenannten blutschänderischen Ehen streng verboten, 3. Mose 18, 6. Eben Porneia, Unzucht. Das waren keine echten Ehen vor Gott. Und wir können uns vorstellen, wie die Pharisäer Jesus provozieren, etwas zur blutschänderischen Ehe des Herodes zu sagen. Na, wie ist das nun mit der Scheidung? Soll der etwa weiter mit seiner Nichte zusammenleben? Und Jesus sagt, Scheidung ist grundsätzlich unmöglich, es sei denn wegen Porneia. Also wegen blutschänderischer Ehen, wegen Ehen mit Verwandten. Warum können die aufgelöst werden? Weil sie vor Gott keine Ehen sind. Denn was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber Verwandtschaftsehen hat Gott nicht zusammengefügt. Also wer diese scheidet, löst etwas auf, was Gott nicht zusammengefügt hat. Und Jesus kann das mit der Porneia so im Nebensatz sagen. Das ist ja nur ein Nebensatz. Weil alle Juden wussten, dass so eine Ehe keine echte Ehe ist. Und das ist etwa genauso, wenn zwei unverheiratet zusammenleben. Das ist nach biblischem Verständnis auch keine Ehe, sondern Unzucht. Porneia eben. Und wenn man das mal begriffen hat, dann passt alles zusammen. Auch, dass diese Ausnahmeklausel nur im Matthäusevangelium steht, weil Matthäus sich vor allem an Judenchristen richtet und nur dort waren diese blutschänderischen Ehen in den Herrscherhäusern ein Thema, eine typisch jüdische Diskussion. Und bei Markus und Lukas wird diese Ausnahmeklausel gar nicht mit berichtet, weil das unter den Heiden kein Thema war. Dort steht deshalb das einfache Scheidungsverbot und Wiederverheiratungsverbot ohne jede weitere Erklärung. Also, ich fasse nochmal zusammen. Jesus sagt, im Reich Gottes, also für einen Christen, gibt es von Gottes Wort her keine Möglichkeit, eine Scheidung aktiv anzustreben. Auf die Ausnahmeklausel können wir uns nicht gründen, weil Verwandtschaftsehe bei uns nicht das Thema ist. Der bekannte Eheseelsorger Theodor Bovet hat das völlig richtig gesagt, heute ist diese Klausel auf keine christliche Ehe anwendbar. Eine echte Ehe, ob nun von Christen oder Nichtchristen, ist Gottes Stiftung, Schöpfungsordnung, bleibt gültig, solange beide Partner leben. Gottes großes Ja über die Ehe bedingt sein klares Nein zur Scheidung. Allerdings, wenn der Ehepartner, der ungläubige Ehepartner, eine Scheidung anstrebt, sagt Paulus, dann soll der Christ versuchen, das zu verhindern zunächst. Aber wenn der ungläubige Partner auf der Scheidung besteht, 1. Korinther 7,15, und sich durch nichts abhalten lässt, dann kann der Christ nichts machen, dann soll er ihn in Frieden ziehen lassen. Aber er soll nicht von sich aus die Scheidung anstreben. Und nur in dieser, aber auch dann ist er nicht frei für eine Wiederheirat. Und nur in dieser Absolutheit kann die Ehe ihre Abbildfunktion erfüllen, nämlich auf die Unverbrüchlichkeit der Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde hinzuweisen. Und die Ehe erlischt erst mit dem Tode eines der beiden Ehepartner und dann ist eine Wiederverheiratung möglich. Wer sich weiter damit befassen will, der findet auf der Homepage zu den Bibeltagen zwei Aufsätze dazu, einen kurzen, einen längeren, einen von Joachim Kochlovius und einen längeren von John Piper, die aus etwas unterschiedlichen Perspektiven aber zu dem Ergebnis kommen, das ich hier vorgetragen habe und die meines Erachtens den biblischen Befund auf eine sehr schlüssige Weise darstellen. Jesus kehrt alles um. Was bedeutet das nun für den, der bereits geschieden ist und wieder geheiratet hat? Vielleicht, weil er es nicht wusste. Und wir wissen, dass es nicht wenige Geschwister gibt, die davon betroffen sind. Denen auch das Gewissen schwer wird, wenn sie diese Zusammenhänge studieren, weil sie ihre Schuld vor Gott erkennen. Es gilt dann, was immer gilt, wenn Gott in unserem Leben Schuld aufdeckt, dass wir ihn um Vergebung bitten dürfen. Was geschehen ist, können wir nicht ungeschehen machen. Wir würden es auch nicht ungeschehen machen, wenn wir die neu geschlossene Ehe wieder auflösen würden. Das würde ja dann auch wieder etwas Geschlossenes auseinanderreißen. Jesus bietet Vergebung an. Das ist seine Krisenhilfe. Und so macht er es immer, auch mit anderen Sünden, die in unserem Leben sind. Er deckt Schuld auf. Er verlangt, dass wir es zugeben. Und dann vergibt er. Und das ändert viel, wenn Schuld aufgedeckt und ausgeräumt wird. Und dann kann man durchatmen und nach vorne sehen. Und deswegen halten wir es in unserer Gemeinde auch so, das kann man auch in unserer Gemeindeordnung nachlesen, dass wir Geschwister, die geschieden und wieder verheiratet sind und so zu uns kommen, dass wir sie aufnehmen und dass sie vollgültige Gemeindemitglieder bei uns werden können. Aber dass wir selber als Gemeinde keine Wiederverheiratung Geschiedener vornehmen. Weil wir aufgrund dieses biblischen Befundes der Überzeugung sind, dass das nicht im Willen Gottes liegt. Ein Blick in die Auslegungsgeschichte zeigt übrigens, dass in den ersten 5 Jahrhunderten sämtliche Kirchenväter, mit einer einzigen Ausnahme, Ambrosiaster, aber die ist nicht gut begründet, sämtliche Kirchenväter in den ersten 5 Jahrhunderten eine Wiederverheiratung in jedem Fall abgelehnt haben. Das kam dann erst zu einem späteren Stadium, diese Regelung hinzu. Wen wundert es, dass die Jünger so erschrocken reagieren? Vers 10 steht die Sache eines Mannes mit einer Frau so, dann ist nicht gut zu heiraten, sagen die. Sagen, wenn das so kritisch ist und so endgültig und mit so vielen Nöten verbunden, und Jesus kehrt alles um, treu ist der Trend, ist Eheverzicht eine Lösung? Was sagt Jesus? Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache so, ist dann nicht gut zu heiraten. Er sprach zu ihnen, dieses Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Also in gewisser Hinsicht gibt Jesus den Jüngern recht und sagt, ja, es ist ein schwieriges Feld. Und dieses Wort, was ich euch jetzt sage, sagt Jesus, also dieses Wort vom Eheverzicht, das kann auch nicht jeder fassen. Um Gottes Willen ohne Ehe leben zu können, das muss einem von Gott gegeben sein. Und Paulus schreibt das ja auch in 1. Korinther 7, 7 bis 9, dass das Single-Leben eine besondere Gabe sei, die nicht jedem gegeben ist. Und Jesus markiert nun das ehelose Leben, das er ja selber führte, wie Paulus, mit einem drastischen Vergleich. Er verwendet nämlich hier den Begriff, wo er von Ehelosigkeit spricht, den Begriff des Eunuchen, Eunuchoi. Und er macht drei Unterscheidungen. Er sagt also, das kann eine Krankheit sein, dass jemand mit einer Disposition zur Welt kommt, dass er zu ihr unfähig ist, dass er die Ausnahme. Dann der zweite Fall, den Jesus nicht empfiehlt, sondern den er einfach nur beschreibt, Kastration, das war vom Alten Testament her streng verboten, weil es ein Eingriff in die Schöpfungsordnung war, aber das gab es. Herodes hatte drei Eunuchen als Kämmerer etwa. Es gab Diener an Fürstenhäusern. Denken Sie an den Kämmerer aus dem Morgenland, Apostelgeschichte 8, da steht auch, dass das ein Eunuch war. Und dann gibt es das dritte, sagt Jesus, Eheverzicht um des Reiches Gottes willen. Da ist es einfach ein Bild natürlich. Eheverzicht um des Reiches Gottes willen, um Gott besser dienen zu können. Das ist möglich, sagt Jesus, aber das fasst nicht jeder. Und das bedeutet keine Abwertung der Ehe. Petrus bleibt verheiratet, Matthäus 8, 14. Und Paulus weist die Forderung von Irrlehrern eindeutig zurück, die sagen, man solle ehelos bleiben, unbedingt. 1. Timotheus 4, Vers 3. Paulus weist das als Irrlehre zurück. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist die Schöpfungsordnung. Aber im Gegensatz zum Judentum gibt es keine Ehepflicht, sondern es gibt die gottgegebene Freiheit, freiwillig ehelos zu bleiben. Das rechtfertigt nicht den Zwang des Zölibats. Der Zölibat ist durch nichts in der Bibel zu begründen, also dass Priester ehelos bleiben müssen. Und wir sehen, wohin das führt. Zu der Not des Missbrauchs bei den einen, zur Doppelmoral bei vielen anderen, die dann eben nicht verheiratet sind, sondern mit ihrer Haushälterin zusammenleben. Wobei es auch katholische Priester gibt, die das wirklich glaubwürdig leben. Aber das ist nicht das, was die Bibel fordert. Und man kann sagen, dieser freiwillige Eheverzicht gilt auch für jene, die im Licht des Wortes Gottes erkannt haben, dass sie nach einer Scheidung nicht wieder heiraten sollen. Das ist auch eine Form des freiwilligen Eheverzichts. Auch das ist ein Eheverzicht um des Reiches Gottes willen, den der Herr auch in besonderer Weise segnen kann. Aber noch einmal, wenn die Situation so ist, dass alle Entscheidungen schon getroffen sind und dass die Geschwister auch sagen, wir haben es nicht gewusst, wir haben es besten Wissens und Gewissens getan, was wir taten, dann nehmen wir diese Geschwister mit gutem Gewissen und voller Überzeugung auch auf. Und wir stehen so, wie wir stehen, ein jeder vor Gott. Und dann wird das Familienbild plötzlich erweitert, nämlich in den Versen 13 bis 15, Kinder statt Könner. Wem Gott aufschließt, dieser Abschnitt ist bei Matthäus deutlich kürzer als bei Markus. Das können wir ziemlich schnell jetzt lesen. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an, aber Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Das ist zum einen an dieser Stelle eine indirekte Erinnerung an einen weiteren seelsorgerlichen Aspekt des Scheidungsverbotes. Hey, es sind noch weitere davon betroffen. Nicht nur ihr beiden. Aber das ist hier nicht der Zielpunkt, sondern der Zielpunkt ist ein anderer. Jesus nimmt die Kinder als ein Beispiel dafür, wie man Zutritt zum Reich Gottes bekommt. Wem schließt Gott auf? Kindern statt Könnern. Und damit nimmt Jesus den Faden wieder auf, den er schon in Matthäus 18 geknüpft hatte. Was meint Kindlichkeit hier? Es meint nicht Sündlosigkeit, weil Kinder nicht sündlos sind. Das weiß jeder, der kleine Kinder gehabt hat. Es meint nicht Reinheit, es meint nicht Naivität. Paulus sagt mal, seid im Verstehen bitte schon keine Kinder. Worum es hier geht, das ist nicht die subjektive Haltung, sondern der objektive Zustand, ihr wahrer Status. Kinder wissen um Abhängigkeit, Kinder wissen um Hilfsbedürftigkeit. Kinder bitten gern um Hilfe, Kinder vertrauen sich an, Kinder lassen sich fröhlich beschenken, Kinder weiß, dass sie diese Hilfe brauchen. Selig sind die geistlich Armen, Matthäus 5, Vers 3, diejenigen, die mit ihren leeren Händen vor Gott stehen und sagen, wenn ich Gottes Kind werden soll, wenn ich Rettung bekommen soll, dann kannst du mir das nur schenken, erbarme dich über mich. Dafür stehen die Kinder, Kinder statt Könner, wem Gott aufschließt. Und dann noch ein zweiter Hinweis, indem Jesus die Kinder als Beispiel für uns Erwachsene verwendet, legt er uns zugleich ans Herz, die Kinder bewusst und aktiv zu Jesus zu bringen. Bringt eure Kinder zu Jesus. Dadurch, dass ihr für sie betet, am besten schon während der Vorgeburtszeit. Man gewinnt 9 Monate Gebet. Führt ein fröhliches, geistliches Alltagsleben, in das die Kinder einbezogen werden. Es ist wichtiger, was zu Hause läuft, als was in der Gemeinde läuft. Denn das ist der Ernstfall. Gebt ihnen ein glaubwürdiges Vorbild. Wie reden wir von Jesus? Tut alles, was ihr könnt, um euren Kindern eine treue Unterweisung im Wort Gottes zu ermöglichen. Macht ihnen Jesus lieb. Und sucht eure Gemeinde nicht danach aus, wo ihr den schönsten Spielplatz findet oder die buntesten Kinderräume oder die meisten Altersgenossen oder die besten Kindergeburtstagsfeiern, sondern sucht für eure Kinder die Gemeinde nach dem Gesichtspunkt aus, wo sie die beste geistliche Unterweisung bekommen, wo sie das Wort Gottes finden. Und wenn ihr wissen wollt, was im Kindergottesdienst läuft, dann müsst ihr in der Regel schauen, was öffentlich gepredigt wird. Denn eine Gemeinde, die ihren Dienst treu gestaltet, wird darum ringen, dass von der öffentlichen Predigt bis zur Kleinkindergruppe und zum Seniorenkreis das eine selbe Evangelium gepredigt wird. Und die Jünger machen in dieser Situation leider eine schlechte Figur, Vers 13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, die Jünger aber fuhren sie an. Das war nicht nur Achtlosigkeit, da steht im Griechischen das Wort, sie wiesen sie scheltend ab. Wissen wir nicht warum, vielleicht dachten die, Kinder sind noch nichts fürs Reich Gottes. Immerhin können die Jünger uns hier als schlechtes Beispiel dienen. Jeder ist zu etwas Nütze, bekanntlich. Haben wir unsere Kinder besser im Blick? Gott fragt uns nach unseren Kindern. Wir können nicht ihren Glauben machen, wir können es nicht erzwingen. Aber der Herr hat sie uns gegeben und für niemanden sonst haben wir eine solche Verantwortung wie für unsere Kinder. Das heißt nicht, dass wir ihnen alles durchgehen lassen, ganz im Gegenteil. Also die müssen ja auch lernen, sich einzufügen. Und ich habe schon in so mancher Trauung quäksende Kinder, die von ihren Eltern einfach nicht eingefangen wurden, um der Eltern willen schon versucht zur Ruhe zu bringen. Aber Es geht darum, dass wir sie lieb haben und dass wir ihnen Gottes Wort lieb machen. Jesus kehrt alles um, Kinder statt Könner. Und liebe Leute, dieser Abschnitt ist wichtig für alles, was jetzt kommt. Denn was jetzt kommt, wird auch die Rede sein von einem Preis, den uns die Nachfolge kostet. Und in dem, was jetzt kommt, wird die Rede von persönlichem Einsatz sein, der von uns gefordert ist. Und gerade darum ist diese Voraussetzung so wichtig, wie du Christ wirst. Du wirst Christ allein dadurch, dass du wie ein Kind deine leeren Hände nach Jesus ausstreckst und dich von ihm beschenken lässt mit seinem Erbarmen und seiner Vergebung. Du kannst nichts dazu beitragen. Nichts dazu beitragen, dass du Christ wirst und nichts dazu beitragen, dass du Christ bleibst. Du bist völlig abhängig von ihm und in seiner Hand. Es geht nicht um ein geistliches Arbeitspensum, das wir abhaken können. Es geht nicht um eine gute moralische Performance in der Öffentlichkeit. Kinder statt Könner. Dieses Leben, zu dem Jesus dich auffordert, das blüht nur in einer persönlichen Beziehung zu ihm, dem Vater. Und deswegen ist es wichtig, dass das hier festgenagelt wird gewissermaßen. Und wie nötig diese Erinnerung ist, das sehen wir in der nächsten Szene. Da begegnet uns eben so ein Könner. So ein Könner, der im besten Kanzlerdeutsch sagt, wir schaffen das. Vers 20. Da sprach die Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Und Jesus lacht ihn nicht aus, sondern Jesus konfrontiert ihn mit einer weiteren Umkehrung. Und den Einstieg in diesen Abschnitt, den schaffen wir noch und dann ist die erste Pause erreicht. Denn jetzt, liebe Geschwister, bekommen wir die spannende Möglichkeit, dabei zu sein und hineinzulauschen, wie Jesus ein missionarisches Gespräch führt. Bekehrung statt Religion, ein missionarisches Gespräch. Ab Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen? So halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Eine starke Frage stellt dieser junge Mann. Er ist kein oberflächlicher Typ. Er ist reich, wie wir aus Markus 10, 22 wissen, jung, wie hier in Matthäus 19, 22 steht. Und er hat einen guten Beruf, was uns Lukas 18, Vers 18 verrät. So sehen wir mal, wie wir das ganze Bild von allen Evangelisten zusammenbekommen. Und es ist auch interessant, wie er fragt. Bei Matthäus heißt es, Meister, was soll ich Gutes tun? Und Jesus sagt ihm, was fragst du mich über das Gute? Und bei Markus heißt es, guter Meister, was soll ich tun? Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Das hat er offensichtlich beides gesagt. Er wird gesagt haben, guter Meister, was soll ich Gutes tun? Und Jesus hat gesagt, was nennst du mich gut? Und was fragst du mich über das Gute? Und dann kommt beides auf ein und dasselbe Fazit hinaus. Niemand ist gut als Gott allein, nur einer ist wirklich gut. Und das ist das Erste, was Jesus diesem Mann zeigt, dass er ihn nämlich darauf hinweist, jetzt setzt mal wieder unsere Technik aus, aber ist nicht so schlimm an der Stelle. A, könnt ihr so mitschreiben, du stehst vor dem heiligen Gott. Also Jesus macht ihm erstmal deutlich, vor wem er hier eigentlich steht. Du stehst vor dem heiligen Gott. Und das ist die Basis jeglicher Evangelisation. Das muss das Ziel sein, dass unser Gegenüber eine Ahnung davon bekommt, vor wem er steht und vor wem er sein Leben verantworten soll. Das ist ja kein oberflächlicher Typ, dieser junge Mann. Der frühere tschechische Staatspräsident Václav Havel, der eigentlich ein Literat war, hat gesagt, die Tragik des modernen Menschen ist nicht, dass er immer weniger über den Sinn des ewigen Lebens weiß, sondern dass ihn das immer weniger stört. Die Tragik des modernen Menschen ist nicht, dass er immer weniger über den Sinn des eigenen Lebens weiß, sondern dass ihn das immer weniger stört. Und den stört es. Der fragt. Er gibt sich nicht mit dem, was er hat, zufrieden. Er will ewiges Leben. Er hat begriffen, dass sein gut ausgestattetes Leben so nicht reicht. Und Jesus macht diesem Mann deutlich, ey, du stehst vor einem lebendigen Gott. Wenn du mich nur für einen Menschen hältst, hast du das Entscheidende noch nicht begriffen, dann wäre ich auch nicht gut. Und Jesus gebraucht das, vielen Dank. Und Jesus gebraucht das, um ihm die Basis jeglicher Evangelisation deutlich zu machen, du stehst vor einem heiligen Gott. Die entscheidende Wahrheit über dein Leben ist nicht, dass du ein unerfülltes Leben und möglicherweise eine ungewisse Zukunft hast, sondern dass du ein Geschöpf des Heiligen Gottes bist. Das ist die entscheidende Wahrheit über dein Leben. Und dass du es vor ihm verantworten musst. Wissen Sie, wir neigen dazu, einseitig immer von der Liebe Gottes zu sprechen, die jeden Menschen aus seinen Problemen herausreißen will. Das stimmt ja auch irgendwo, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Für den unbekehrten Menschen gilt auch, was in Johannes 3,36 steht. Er steht unter dem Zorn Gottes. Das müssen wir ihm nicht als erstes gleich sagen. Hey, weißt du eigentlich, dass du unter dem Zorn Gottes stehst? Aber wir müssen es im Blick haben, dass das die Wahrheit über sein Leben ist. Und dann steckt in diesem Satz noch eine zweite Wahrheit, nämlich über den Menschen. Und diese zweite Wahrheit lautet, du widerstehst seinem Anspruch. Du widerstehst dem Anspruch dieses heiligen Gottes. Du widerstehst seinem Anspruch. Und worin besteht dieser Anspruch Gottes? Worin wird der gewissermaßen griffig? Halte die Gebote. Die Bibel macht sehr klar, dass niemand durch Halten der Gebote gerettet wird. Aber dass darin Gottes Anspruch deutlich wird, halte die Gebote. Wie sagt es Paulus in Römer 2, Vers 6 und 7? Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Das ist der Anspruch. Oder Römer 2, Vers 10. Herrlichkeit, Ehre und Frieden denen, die Gutes tun. Zuerst den Juden und dann den Griechen. Das ist der Anspruch. Die Realität beschreibt Paulus dann in Römer 3, Vers 12. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Vers 20, Römer 3, Vers 20, kein Mensch wird durch Werke des Gesetzes gerecht, denn durch das Gesetz kommt was? Die Erkenntnis der Sünde. Also, Jesus markiert den Anspruch Gottes, um dem Menschen zu zeigen, dass er ihn nicht halten kann. Dass er Vergebung braucht. Dass er sich selbst vor Gott nicht rechtfertigen kann. Du verweigerst den Anspruch dieses heiligen Gottes. Und Jesus geht an die Schuld sehr konkret heran. Vers 18, wo er ihm die ganzen Gebote aufzeigt, als Beispiele. Und der sagt, das habe ich alles gehalten. Das ist eine offenkundige Fehleinschätzung. Und liebe Leute, das ist die typische Fehleinschätzung unserer Zeitgenossen. Ich erinnere mich noch an das Telefonat, da war ich noch Pfarrer in Osnabrück. Das ergab sich so, das habe ich nicht in jedem Telefonat gesagt, aber in dem konnte ich es mal sagen, sie werden einmal von Gott gerichtet. Also der war so dreist und behauptete, das alles nicht zu brauchen. Und wissen Sie, was der mir antwortete? Ah, da habe ich keine Sorge, ich habe meine Kinder kirchlich erzogen, ich habe meine Kirchensteuer jahrzehntelang bezahlt. Dass er durch Gottesdienststreik jede Woche gegen das dritte und erste Gebot verstößt, das war ihm nicht bewusst. Oder ich denke an ein Gespräch in unserem Fußballrestaurant, jetzt vor noch gar nicht so vielen Tagen, wo wir mit dem Wirt sehr schön ins Gespräch kamen und der weiß, dass ich Pastor bin und fragte so nach. Und da merkte man, dass dieser etwa 40-Jährige, 45-Jährige, dass er irgendwie ja, wenn es denn doch so einen Himmel gibt, also irgendwie damit rechnet. Die meisten Zeitgenossen rechnen damit oder hoffen darauf, dass es was gibt. Aber gleichzeitig rechnen sie damit, dass sie da reinkommen. Ja, eigentlich so ganz okay. Ne? Und sie können nicht immer gleich reingrätschen, das stimmt auch. Und nun ist es interessant, wie Jesus reagiert. Jesus lacht nicht über die Naivität, Jesus schimpft nicht über die Dreistigkeit. Bei Markus steht extra noch der Hinweis in Vers 21, Markus 10, 21, er gewann ihn lieb. Und er konfrontiert ihn ungebremst mit Gottes Wahrheit. Das kann natürlich so nur Jesus, weil nur Jesus die Menschen durchschaut, weil er nur ihnen hinter die Stirn gucken kann. Und wodurch überführt er diesen Mann? Indem er ihm zeigt, was in seinem Herzen ist, mit einer Frage, mit einer Aufforderung. Und dem sagt er, willst du vollkommen sein? Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Wir schaffen das nicht mehr. Und wir können richtig zugucken, wie sich seine Miene verfinstert haben wird. Das traf ins Schwarze. Hier schlug sein Herz. Hier schlug sein Herz nicht nur, hier wurde sein Herz regiert. Und Jesus hat mit diesem einen Hinweis seine ganze Situation aufgedeckt und gesagt, kehr dich ab. Und dann das Dritte, was darin mitschwingt, du stehst vor dem heiligen Gott, du widerstehst seinem Anspruch, komm zu Jesus und binde dich an ihn. Kehre um zu Jesus, folge mir nach, sagt Jesus. Binde dich ganz an ihn. Gib zu, dass deine Lebenspriorität einem Götzen huldigt. Du willst mit Gott schon irgendwie klarkommen, du willst ihn einordnen in eine Schublade deines Lebens. Kehre um. Es reicht nicht einfach zu sagen, akzeptiere, dass Jesus für dich gestorben ist, ansonsten kannst du weiterleben wie bisher. Sondern es heißt, folge ihm nach. Das heißt, binde dein Leben an ihn. Gib zu, dass du ihn brauchst und leg dein Leben in seine Hand. Gib zu, dass du es nicht alleine schaffst. Bekehrung statt Religion. Und das ist die Frage. Bist du bekehrt oder hast du nur Religion? Gehört dein Leben Jesus? Oder bist du ganz froh, dass du keine Sorge vor dem Tod haben musst, wenigstens nicht allzu sehr, weil du ja mit dem Himmel rechnen kannst und du hast das mit Jesus irgendwie eingetütet und du lebst aber eigentlich dein eigenes Leben. Verstehst du, du wirst nicht dadurch gerettet, dass du ein gehorsames Leben führst, sondern du wirst durch Jesus gerettet, allein durch ihn. Folge mir nach, sagt Jesus. Aber wenn du dein Leben an Jesus bindest, dann gehörst du ihm auch. Und dann kannst du nicht einfach gleichzeitig sagen, mein Leben gehört Jesus, aber meine Lebensgestaltung gehört mir. Der Mann hat das wohl begriffen. Und Jesus bedrängt ihn nicht. Jesus kniet ihm nicht auf der Seele und sagt, komm, überleg's dir doch nochmal. So streng habe ich das gar nicht gemeint. Und jetzt vergleich das mal mit einem Menschen, den Jesus in Matthäus 13 beschreibt. Wir sollen es ja den Kindern erklären. Deswegen habe ich hier einfach eine Illustration aus einem Kinderbuch genommen. Das ist natürlich Matthäus 13. Ne? Der entdeckt Jesus, der entdeckt das Reich Gottes und er begreift, das ist die eine Perle. Es ist das eine Leben, der eine Herr. Und was ist der Wert? Alles. Geh hin, verkaufe alles. Und jetzt guckt mal in diese Miene. Der strahlt. Er hat seinen teuren Mantel gleich mit weggeschmissen und da hat er den ganzen Berg von Geld, dieses Bild zeigen wir gern vor der Kollekte, und er fährt diesen Berg glücklich und freudestrahlend, um das Geld auf immer dorthin zu bringen, wo er nämlich was kriegt, die eine Perle. Und dann hat er sie und dann hat er noch weniger an. Und er hat nur noch diese Perle, aber sie bedeutet ihm alles. Und er trauert nicht seinen Noten nach hier, diesen Noten, diesen Blüten, sondern er ist nur noch dankbar und froh und glücklich, weil er weiß, ich habe alles gewonnen. Ich habe alles gewonnen. Zu Jesus kommen und die Jünger packt der Schrecken. Als der Kerl weggeht, und Jesus ihnen dann noch sagt, Vers 23, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Reich Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Und merkt ihr, die Jünger waren ja, das waren Kleinunternehmer, aber die waren ja nicht reich, in dem Sinne wie der reiche Jüngling. Aber die merken sofort, dass es nicht nur ab Gehaltsstufe 10.000 oder so geht. Sie merken, das ist auch unser Problem. Und sie fragen, ja, wer kann dann selig werden? Und die Antwort darauf geben wir nach der Pause.